steht im Matthäusevangelium in Kapitel 1, die Verse 18 bis 24 und ich lese den Text nach der Schlachterübersetzung. Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach: Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt: Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie es ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich.
So, guten Morgen. Wir haben heute den 4. Advent. Es sind nur noch wenige Tage bis Weihnachten. Und wir beschäftigen uns in diesen Tagen mit der Geburt Jesu. Letzte Woche hat Tim schon den Anfang gemacht mit einer kurzen Mini-Predigtserie zu diesem Thema. Und heute wollen wir daran anknüpfen. In der Bibel gibt es insgesamt 4 Evangelien und von den 4 Evangelien berichten 2 über die Geburt Jesu. Im Lukas-Evangelium sieht man die Vorgeschichte dazu eher aus der Perspektive Marias, also aus Perspektive der Mutter Jesu beschrieben. Und im heutigen Text im Matthäus-Evangelium sieht man das Ganze eher so aus der Sicht Josefs. Männer und Frauen haben ja auch manchmal unterschiedliche Wahrnehmungen auf die gleiche Sache. Von daher finde ich das ganz gut, dass wir 2 Berichte haben, einer aus der Sicht von Maria und einer aus der Sicht Josefs. Der heutige Predigttext spielt sozusagen genau zu Beginn der Schwangerschaft von Maria. Das sind insgesamt 7 Verse und in den 7 Versen haben wir zwar keine direkte Rede von Josef, aber wir bekommen dort einen kleinen Einblick in Josefs Gedankenwelt und auch in einen etwas merkwürdigen Traum. Zu Beginn lesen wir, dass die Eltern von Jesus verlobt gewesen sind. Wir wissen nicht, wie es dazu kam, denn das, was in Liebesfilmen immer den größten Teil einnimmt, so die Datingphase, die wird hier eigentlich komplett ausgespart. Aber wir lesen etwas über den Status ihrer Beziehung. Einerseits heißt es in Vers 18, dass Maria und Josef verlobt gewesen sind. Andererseits heißt es in Vers 19, Josef, ihr Mann. Und auch später spricht der Engel Josef an und sagt zu ihm: Maria, deine Frau. Das wirkt so ein bisschen, als ob die gleichzeitig verlobt und auch irgendwie schon verheiratet sind. Und das hat einen ganz bestimmten Grund. In der damaligen Kultur war es so, dass Männer und Frauen nur legal zusammenleben konnten, wenn sie geheiratet haben. Und die Eheschließung begann meistens mit einer ungefähr einjährigen Verlobungszeit, die aber schon rechtsgültig war. In dieser Zeit musste ein Paar noch räumlich getrennt und sexuell enthaltsam leben, aber dieses Paar galt rechtlich gesehen schon als verheiratet. Und eine solche Verlobung konnte auch nur durch eine offizielle Scheidung wieder aufgehoben werden. Nach Ablauf eines Verlobungsjahres konnte dann die Braut aus dem Haus ihrer Eltern ausziehen und ins Haus ihres Ehemanns einziehen. Und erst dann durfte die Ehe auch körperlich ausgelebt werden. Das klingt für uns heute ziemlich ungewöhnlich. Heutzutage wird ja auch die christliche Sexualethik immer mal wieder stark hinterfragt, vielleicht sogar angeprangert. Ja, ihr mit eurem Sex, kein Sex vor der Ehe, muss das denn sein? Ist das denn noch zeitgemäß? Damals hieß es nicht nur kein Sex vor der Ehe, sondern auch kein Sex in der Ehe. Wenigstens für ein Jahr. Das ist für uns ziemlich ungewöhnlich, klingt nach sehr viel Strenge, nach sehr viel Härte. Aber das war zur damaligen Zeit eben normal, das war Standard. Und genau in dieser einjährigen Übergangsphase waren Maria und Josef, als es sich erwies, dass Maria vom Heiligen Geist schwanger war. Der Evangelist Matthäus sagt nicht genau, wie es sich denn jetzt erwies oder wie es sich zeigte. Vielleicht hat Josef einfach die körperlichen Veränderungen an seiner Frau festgestellt und sich dann sein Teil gedacht. Vielleicht hat Maria auch die Initiative ergriffen und ihm davon erzählt oder versucht, ihm das zu erklären. Wir wissen das nicht genau, aber wir können im Text sehen, dass Josef diese jungfräuliche Empfängnis offensichtlich nicht geglaubt hat. Oder vielleicht hat er auch gar nicht davon gewusst. Und vielleicht glaubst du das auch nicht. Vielleicht sagst du auch, nee, also damit kann ich jetzt irgendwie nichts anfangen. Und ich finde das durchaus verständlich. Sexualität und Fortpflanzung, wenn man so will, sind ja sehr integrale Bestandteile des Lebens, so wie vielleicht Essen, Atmen oder Schlafen. Und von einer Jungfrauengeburt zu sprechen, ich finde, das ist so, wie wenn jemand behaupten würde, ich muss nicht mehr essen. Der Heilige Geist füllt meinen Bauch mit Salami-Pizza. So. Das wäre vielleicht sogar noch etwas leichter zu glauben, weil eine Pizza im Bauch nicht regelmäßig gegen die Bauchdecke boxt oder mal dagegen tritt oder so. Aber ein Kind in einem Leib tut ja all diese Dinge. Ein Kind ist lebendig. Und umso spannender finde ich es, dass Matthäus sich in diesem Text scheinbar überhaupt keine Mühe gibt, dieses Phänomen zu erklären. Die Schwangerschaft durch den Heiligen Geist wird einfach in den Raum gestellt, aber nicht erklärt. Ich vermute, dass auch für die Menschen damals das eine ziemliche Abnormalität gewesen ist. Die Leute waren ja sicherlich nicht dumm, die wussten ja auch, wie es normalerweise funktioniert. Wenn also Matthäus die Absicht hatte, dass sein Augenzeugenbericht über das Leben von Jesus ernst genommen wird, dann sollte er sich doch eigentlich ein bisschen mehr Mühe geben, das für uns irgendwie plausibel und für den logischen Menschenverstand nachvollziehbar zu machen. Ne? Aber er macht das nicht. Und interessanterweise tut das auch der Schreiber des anderen Evangeliums, Lukas. Auch er erklärt diese Schwangerschaft nicht. Und Lukas war ein Arzt. Wenn sich jemand mit den biologischen Fakten des Lebens auskennt, dann ja wohl hoffentlich ein Arzt. Aber auch Lukas, der sagt nichts weiter dazu. Und es scheint fast so, als ob die Schreiber dieser Evangelien dadurch ausdrücken wollen, wir werden gar nicht erst versuchen, etwas zu erklären, was man nicht erklären kann. Und damit bleibt die Frage letztlich bei uns. Sind wir bereit, etwas für möglich zu halten, was nicht in unseren Kopf passt, oder brauchen wir auf jeden Fall für alles eine logische Erklärung? Josef zumindest entscheidet sich im Text zunächst für eine Trennung. Er möchte diese Beziehung beenden. Warum? Da ist offensichtlich ein Kind, was nicht sein Kind ist, und er glaubt anscheinend nicht an eine göttlich hervorgerufene Schwangerschaft. Sonst hätte er sich ja nicht zwingend trennen müssen. Dann hätte er zu Maria sagen können, Maria, mach dir keine Sorgen, wir beide, wir haben nichts falsch gemacht, wir stehen das zusammen durch. Ja, ist ein bisschen ungewöhnlich, wie du schwanger geworden bist, aber wir werden das Kind schon schaukeln, im wörtlichen Sinne. Aber Josef hat den klaren Wunsch nach einer Trennung. Er ist offensichtlich von einem Seitensprung Marias ausgegangen. Er hat wahrscheinlich vermutet, dass sie fremdgegangen ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für Josef sehr schmerzhaft gewesen sein muss. Gerade in einer Kultur, die sehr hohen Wert auf sexuelle Reinheit legt, muss das ein Vertrauensbruch gewesen sein, der nur schwer auszuhalten ist. Und das hat Josef in eine sehr schwierige Lage gebracht. Auf der einen Seite heißt es im Text, dass Josef gerecht war. Das bedeutet, er wollte das Richtige tun. Er wollte sich an geltendes Recht halten und er wollte seine Ehe auch nicht auf einer Lüge aufbauen. Auf der anderen Seite muss er Maria tatsächlich sehr geliebt haben. Denn der Text sagt, dass er Maria nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte. Er wollte ihr Unannehmlichkeiten ersparen. Nach dem damaligen Recht hatte Josef eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wie er darauf reagieren könnte. Das eine wäre gewesen, dass er Maria vor Gericht der Hurerei anklagt. Das hätte zur Folge gehabt, dass Maria durch Steinigung hingerichtet werden muss. Das wollte Josef offensichtlich nicht. Die andere Möglichkeit wäre gewesen, Maria einen Scheidebrief auszustellen. Es gab damals die Möglichkeit, sich zu scheiden, allerdings nur für die Männer. Die Männer konnten der Frau einen Brief überreichen und es war üblich, in diesem Brief auch einen Scheidungsgrund anzugeben, also sozusagen, warum man mit dieser Frau unzufrieden ist. Gesundheit. Wenn Josef das gemacht hätte, hätte er allerdings Maria in den Schmutz gezogen. Sie wäre durch diese Art der Trennung in gewisser Weise gebrandmarkt gewesen, ne? Weil dann vermutlich kein anderer sie noch hätte heiraten wollen. Stattdessen überlegt Josef, etwas anderes zu tun. Er kommt auf die Idee, sie heimlich zu entlassen. Das ist eine etwas schwammige Formulierung. Ich habe dazu mehrere Kommentare gelesen, was das genau bedeuten könnte. Und die Kommentarschreiber sind sich da nicht ganz einig. Ich habe im Wesentlichen zwei Interpretationen gefunden. Die einen sagen, Josef hatte im Sinn, sich ohne Scheidebrief einfach heimlich aus dem Staub zu machen. Die anderen vermuten, dass Josef vorhatte, Maria einen Scheidebrief zu übergeben, der aber keinen Scheidungsgrund benennt. Letztlich ist es egal, was Josef jetzt genau vorhatte. Beide Varianten hätten dann im Ergebnis bewirkt, dass Maria relativ unbeschadet aus der Situation rauskommt, dass Josef sich aber selber in ein schlechtes Licht rückt. Denn wenn er gar keinen Scheidebrief gegeben hätte und wäre einfach abgehauen, dann wäre er selber ein Gesetzesübertreter geworden. Wenn er aber einen Scheidebrief überreicht, der keinen Grund benennt, dann sagt er damit im Grunde genommen, Maria hat nichts falsch gemacht, aber ich will mich meiner Verantwortung als werdender Vater nicht stellen. Ich habe keinen Bock auf diese Beziehung. Und dann wäre er als Feigling dagestanden. Josef war also bereit, auch selber sozusagen Nachteile in Kauf zu nehmen und die Schuld, die er bei Maria zu erkennen geglaubt hat, teilweise auf sich zu nehmen. Josef wollte Maria retten vor dieser Hinrichtung und auch vor lebenslanger Schande. Und das finde ich schon ziemlich beeindruckend. Also ich finde, das sagt sehr viel über Josefs Charakter aus, über seine Barmherzigkeit, seine Selbstlosigkeit. Und ich habe mich schon auch gefragt, würden wir an seiner Stelle auch so handeln? Aber bevor Josef seinen Plan in die Tat umsetzen kann, geschieht Folgendes. Er wird müde und er schläft ein. Und im Traum spricht ein Engel zu ihm und er sagt zu ihm, Josef, du Sohn Davids. Ich glaube, wir können heute gar nicht mehr richtig ermessen, was diese Anrede für Josef eigentlich bedeutet haben muss. Wir haben letzte Woche schon in der Predigt von Tim gehört, dass Abstammung und Stammbäume, also die eigene Herkunft, für Juden extrem wichtig und auch identitätsstiftend gewesen sind. Und alle Juden kannten diese Prophezeiungen, dass der berühmte König David, der viele Jahrhunderte vorher gelebt hat, eines Tages einen Nachkommen haben würde, der sozusagen für alle Ewigkeit gerecht regieren wird. Und alle Juden haben damals auf diesen Retterkönig, auf diesen Messias gewartet. Und die Bezeichnung Sohn Davids war eigentlich immer ein Titel für diesen verheißenen Messias. Und ich habe das zu Hause nochmal nachrecherchiert. Abgesehen von Jesus war Josef im Neuen Testament die einzige Person, die Sohn Davids genannt wurde. Und als der Engel im Traum zu ihm sagt, Josef, du Sohn Davids, drückt er dadurch eigentlich aus, erstens, ich habe meine Verheißungen nicht vergessen, ich werde erfüllen, was ich versprochen habe. Und zweitens sagt er damit, Josef, ich sehe dich als Teil dieser Linie. Du bist Teil von meinem großen Plan. Ich will dein Leben gebrauchen in diesem ganzen großen Vorhaben. Und ich denke, dass das für Josef eine ganz große Ehre gewesen sein muss. Ich denke, dass ihn das sehr tief in getroffen haben muss, das so zu hören. Und gleichzeitig erklärt ihm der Engel, Josef, nicht du wirst dieser Erlöser, dieser Messias sein, sondern das Kind, das im Bauch deiner Frau heranwächst. Er wird es sein. Und dieses Kind wurde auch nicht von einem Menschen gezeugt. Du kannst beruhigt sein. Es wurde von Gott selbst gezeugt, damit klar wird, dass dieses Kind nicht nur ein Menschensohn, sondern auch ein Gottessohn sein wird. Gleichzeitig nimmt er Josef die Angst und sagt zu ihm, scheu dich nicht, deine Frau zu dir zu nehmen. Im Griechischen steht dort eigentlich, fürchte dich nicht, deine Frau zu dir zu nehmen. Er macht ihm Mut, er tröstet ihn. Und gleichzeitig gibt er Josef auch eine Aufgabe. Er sagt zu ihm, du sollst diesem Kind einen Namen geben. Du sollst ihm den Namen Jesus geben. Namensgebung ist eine weitere Sache, die im Judentum immer große Bedeutung hat. Schon am Anfang der Bibel kann man lesen, dass Adam und Eva im Garten Eden im Wesentlichen eine Aufgabe hatten, sich Namen ausdenken. Die sollten den Tieren, die Gott geschaffen hatte, Namen geben. Gott wollte nicht, dass Adam und Eva einfach nur Statisten sind und zugucken. Er wollte sie quasi in diesen kreativen Schöpfungsprozess mit einbeziehen und hat gesagt, ihr macht mit, ihr denkt euch die Namen aus. Und wenn wir einer Sache oder einer Person einen Namen geben, dann ist das auch ein Stück weit eine Macht, die wir da ausüben. Und es ist auch eine Verantwortung, die man trägt. Wie viele von euch waren an der Auswahl ihres eigenen Vornamens beteiligt? Wahrscheinlich nicht so viele. Und das ist so, weil eure Eltern von Gott eine Macht bekommen haben, ihren Kindern einen Namen zu geben. Und das ist aber kein Machtmissbrauch, das ist ein Machtgebrauch, das ist ein gesunder Gebrauch von Macht. Und Josef sagt, der Engel sagt hier zu Josef, Josef, ich möchte, dass du Teil des Prozesses bist. Du bist nicht unbeteiligt, du darfst hier auch sozusagen deinen Beitrag leisten. Ich möchte, dass du dieses Kind auch ein kleines Stück weit mitprägst. Du darfst dir den Namen nicht aussuchen, den gebe ich dir vor, aber du bist derjenige, der den Namen vergibt. Und ich finde das schon ziemlich krass, wie Josef hier so mit einbezogen wird, wie Josef auch sozusagen die Aufgabe bekommt, dieses Kind ein Stück weit mitzuprägen. Stell dir mal vor, zu dir würde jemand kommen mit einem Baby im Arm und sagen, oh, ist das nicht ein schönes Kind? Das ist übrigens Gottes Kind und du kümmerst dich jetzt darum. Viel Spaß, tschüss. Und dann ist es an dir, dich um dieses Kind zu kümmern. Ich würde wahrscheinlich sagen, um Gottes Willen, nein, bitte nicht. Such jemand, der kompetenter ist. Ich kenne mich doch nicht aus mit göttlichen Kindern. Ich weiß nicht, was man da machen muss. So. Aber der Engel mutet Josef diese Aufgabe zu. Und er erklärt ihm auch den Namen dieses Kindes. Jesus, dieser Name, bedeutet eigentlich nur, Gott rettet. Er erklärt ihm, dieses Kind, er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Ich persönlich sehe da auch so eine kleine Anspielung mit drin, eine Anspielung auf Josefs eigene Überlegungen. Josef hatte ja überlegt, er möchte Maria retten vor dem Tod durch Steinigung und retten vor öffentlicher Schande. Er war bereit, auch selber Nachteile in Kauf zu nehmen, sich selber in ein schlechtes Licht zu rücken, um Maria zu retten. Und der Engel drückt hier auch so ein bisschen aus, Josef, es ehrt dich, dass du Maria helfen wolltest, aber retten von Sünden, das kannst du nicht. Das kannst du nicht, aber dieses Kind, er wird sein Volk retten können von ihren Sünden. Und vielleicht noch ein wichtiges Detail an dieser Stelle. Der Engel hat gesagt, er wird sein Volk retten von ihren Sünden und nicht, er wird sein Volk retten in ihren Sünden. Vielleicht sagst du jetzt, naja, das ist doch Haarspalterei, aber das ist ein wichtiger Unterschied. Wenn es heißen würde, er wird sein Volk retten in ihren Sünden, dann würde es bedeuten, wir Menschen sündigen und Gott vergibt uns. Das ist schon gut, aber das reicht nicht. Sondern der Engel hat gesagt, er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das bedeutet, Jesus ist auch jemand, der von der Macht der Sünde erretten möchte. Sünde hat auch immer den negativen Beiaspekt, dass es sozusagen Lust bereitet. Sünde hat eine Anziehungskraft. Sünde bewirkt, dass wir in der Sünde bleiben wollen, dass es schwer ist, da wieder rauszukommen. Und davon möchte Jesus erretten, dass wir der Sünde nicht mehr gehorchen müssen, ihr nicht mehr dienen müssen. Ich kann mich noch gut an den Anfang von meiner Studienzeit erinnern. Das war eine Zeit, da war ich gewissen Computerspielen sehr, sehr zugetan. Und Computerspiele sind nicht unbedingt schlimm, aber die Spiele, die ich damals gespielt habe, da wusste ich, gefällt Gott nicht so sehr, glaube ich. Aber irgendwie hatten die so eine gewisse Anziehungskraft und ich habe es irgendwie nicht fertiggebracht, mich davon so zu lösen. Und das hat eine große Ambivalenz, einen großen Zwiespalt in mir ausgelöst. Ich will für Gott leben, aber irgendwie, und irgendwann war ich wirklich sehr verzweifelt, weil ich irgendwie da keine richtige Lösung wusste. Und ich habe viel gebetet, Gott hilf mir, was soll ich machen und so. Und irgendwann kam ein Moment, wo ich etwas gespürt habe. Es waren keine richtigen Worte, aber es war wie ein Gefühl in mir, als ob jemand zu mir spricht und sagt, Stefan, da ist was auf deinem Computer, das passt nicht mehr zu dir. Und das war so nett gesagt, das war so freundlich, das war so verständnisvoll. Und da konnte ich nur sagen, ach, das stimmt, das passt ja wirklich nicht mehr zu mir. Und das hat mir Kraft gegeben und dann konnte ich mich davon trennen. Und das finde ich so wunderbar, dass Jesus nicht nur sagt, ja, ihr sündigt immer wieder, ich vergebe euch, das ist gut, aber Jesus möchte, dass wir rauskommen, Jesus möchte, dass wir frei sind. Dazu ist er gekommen. Ja, noch einmal zurück zu Josef. Josef war ein Typ, glaube ich, der wirklich ein sehr aufrichtiges Herz hatte, der gute Absichten hatte, aber auch er war nicht fähig, sich selbst oder andere von ihren Sünden zu retten. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der mir wichtig ist, nochmal zu betonen. Wir leben, glaube ich, in Deutschland in einer Kultur, der es sehr wichtig ist, das Richtige zu tun und auch die richtigen Werte zu vertreten. Wir setzen uns für so viele gute Sachen ein. Ja, wir kämpfen für Menschenrechte, für Minderheiten. Wir kämpfen gegen Klimawandel, gegen Ressourcenverschwendung, viele andere Sachen. Ich glaube, 2021 war das Jahr, wo Deutschland so viel gespendet hat wie noch niemals zuvor, was auch mit der Flutkatastrophe zusammenhing. All das sind so gute Werke, die Gott total schätzt, die Gott so super findet. Aber manchmal vergessen wir, dass wir uns selbst und andere nicht von unseren Sünden erretten können, egal wie viel Gutes wir tun. Vor ungefähr 10 Jahren bin ich mal in Uganda gewesen und habe dort Freunde von mir besucht. Und ich war dort auch in verschiedenen Gemeinden, habe da verschiedene Christen kennengelernt. Und da war auch eine ältere Frau, die aus einem winzig kleinen Dorf kam. Sie war Analphabetin, hatte, glaube ich, auch wirklich keine Schulbildung. Und sie hat mir ihre Geschichte erzählt. Und sie war auch eine Person, die immer sehr darauf bedacht war, Gutes zu tun. Sie war eine Frau, die in ihrem Dorf immer geholfen hat. Wenn jemand Probleme hatte, sie war immer da. Sie hat selber nicht viel besessen, aber sie war immer bereit zu teilen mit anderen. Und eines Tages ist sie sehr krank geworden. Und ihre Krankheit war so stark, dass sie teilweise bewusstlos geworden ist. Und in ihrer Bewusstlosigkeit hatte sie einen Traum. Und in ihrem Traum kam ein Mann zu ihr und sagte, dass du anderen immer hilfst, das finde ich so gut, das gefällt mir. Aber all deine guten Taten werden dich nicht retten können, das kann nur ich. Ich möchte von dir, dass du in die nächste Stadt fährst, da gibt es eine Kirche, sprich mit dem Pastor. Die Frau kam wieder zur Besinnung, es ging ihr deutlich besser. Sie ist dann in die Stadt gefahren, hat mit dem Pastor gesprochen und der Pastor sagte, das war Jesus, der zu dir gesprochen hat. Und so ist diese Frau zum Glauben gekommen und auch sie musste erkennen, egal wie viel Gutes ich tue, dadurch kann ich mich selber nicht retten. Das kann nur Jesus. Ich möchte noch einmal unseren Blick auf Maria und Josef lenken und noch vielleicht mal ein bisschen herauszoomen aus der Geschichte. Ich habe vorhin etliche Details so berichtet, aber so ganz allgemein gesprochen, wer waren denn Maria und Josef? Was waren das für Menschen? Nach dem, was wir so in der Bibel sehen, waren das augenscheinlich relativ normale Leute für ihre Zeit. Sie hatten ihre Stärken, sie hatten auch ihre Begrenzungen. Aber vor allem waren es zwei Personen, die wirklich mitten im Leben standen. Ihr Fokus lag in erster Linie auf Heiraten und Kinderkriegen. Das klingt jetzt nicht sehr geistlich, ne? Das waren keine Superhelden, keine geistlichen Überflieger. Aber trotzdem hat Gott ihre zutiefst menschlichen Herausforderungen gebraucht, um seine Geschichte mit der Menschheit voranzubringen. Er hat sie gebraucht, um den Retter der Welt zu uns zu bringen. Und ich finde, das ist eigentlich ein ziemliches Risiko, das so zu machen. Also aus der Sicht Gottes, warum sollte er fehlbare Menschen einsetzen, um so etwas Wichtiges zu tun? Mal angenommen, Josef hätte nicht auf diesen Traum gehört. Was wäre dann passiert? Wo wären wir heute? Was wäre mit dem christlichen Glauben geworden? Aber Gott scheint sich diese Frage überhaupt nicht gestellt zu haben. Gott zeigt seine Größe darin, dass er zum Ziel kommt, dass er seinen Plan zur Vollendung bringt, auch mit Menschen, die alles andere als perfekt sind. Und wenn die heutige Predigt uns eines sagen kann, dann vielleicht, dass Gott mit jedem Leben etwas anfangen kann und anfangen möchte. Völlig egal, wie verworren unser Leben ist und auch völlig egal, wie normal und wie alltäglich unser Leben ist, Gott kann und möchte das gebrauchen. Ich glaube, oft stellen wir uns so die Frage, naja, was will denn Gott mit meinem Alltag groß anfangen? So, ist doch alles normal, nichts Besonderes irgendwie. Ich bin doch gerade nur mit Kita-Eingewöhnung beschäftigt. Ich schreibe doch gerade nur meine Masterarbeit. Was soll denn Gott damit? Was will Gott mit meinem Kram? Ich weiß es nicht, was er im Einzelnen vorhat, aber ich glaube, Gott möchte in all diese Sachen hineinkommen. Gott möchte all das verwenden. Gott möchte dir Last abnehmen und er möchte zeigen, dass er ein besserer Problemlöser ist als du. Er möchte zeigen, dass er aus allem etwas Wunderbares schaffen kann. Die Frage ist, darf er das? Kann er das? Hat er Zugriff auf diese Lebensbereiche? Ich glaube, manchmal möchte Gott auch eine Einladung haben, dass er explizit gebeten werden möchte, sich um diese Sachen zu kümmern. Er möchte dich und mich einladen, dass wir ihm mit jedem Aspekt unseres Lebens vertrauen. Ein Pastor, den ich noch von früher kenne, der hat mir mal gesagt, Stefan, Gott interessiert sich auch für das Schwarze unter deinen Fingernägeln. Und ich finde, das drückt es irgendwie aus. Ne? So, für Gott ist nichts zu klein, auch nichts zu groß. Wenn es für dich wichtig ist, dann ist es für Gott auch wichtig. Und Gott möchte das alles gebrauchen, um etwas Besonderes daraus zu machen. Was er letzten Endes mit unserem Leben macht, das müssen wir ihm überlassen. Darüber können wir nicht bestimmen. Wir müssen auch ein Stück weit Kontrolle abgeben. Ja, und wir wissen nicht genau, was dann am Ende rauskommt. Und manchmal macht es auch nicht immer sofort Sinn, was Gott mit unserem Leben vorhat. Ich glaube, Josef hat auch nicht sofort die volle Bandbreite verstanden, was es heißt, der Pflegevater von Jesus zu sein. Ich denke nicht, dass er das sofort überblicken konnte, aber er hat Gott darin vertraut. Und aus Gottes Perspektive hat es sehr viel Sinn gemacht, das so zu tun. Ich möchte euch zum Abschluss noch einen Ausschnitt aus einem Liedtext vorlesen. Das ist ein Lied aus dem Zeichentrickfilm Der Prinz von Ägypten. Vielleicht habt ihr den mal gesehen. Ihr habt den Text auch bei euch im Programmheft. Ihr könnt das gerne mitlesen, wenn ihr wollt. Ein kleiner Faden im Teppich kann, ganz egal wie schön er ist, nicht wissen, was der Schöpfer ihm im großen Muster noch beimisst. Und der Stein, der hoch auf dem Gipfel thront, auf dem Berg als Luftikus, glaubt er, dass er wichtiger wäre als ein Stein am Bergesfuß? Wie willst du denn deine Bestimmung sehen und deinen Wert verstehen? Mit den Augen der Menschen siehst du nichts. Denn dein Leben kannst du kannst es nur vom Himmel sehen. Das Schicksal bläst jedem Mal ins Gesicht, manchmal trifft's uns voll und ganz. Und da du nicht weißt, wie es dir ergeht, lerne mit uns diesen Tanz. Wie willst du den Wert eines Menschen sehen? Wie kannst du ihn verstehen? Was du siehst, danach darfst du niemals gehen. Vom Himmel musst du's sehen. Leben kannst du, dein Leben kannst du kannst es nur vom Himmel sehen. Ich bete noch kurz. Jesus, ich danke dir, dass du so einfache und ganz normale Menschen gebrauchen möchtest, um zu zeigen, wie groß, wie herrlich, wie wunderbar du bist. Danke, Herr, dass es nicht auf unsere Kompetenz und unsere Geistlichkeit und unsere Sündlosigkeit, unsere Makellosigkeit ankommt. Jesus, danke, du hast alles geschaffen, du hast alles getan, Herr, damit du uns gebrauchen kannst. Danke, Herr, dass du gekommen bist, um uns von unseren Sünden zu befreien, uns zu erretten. Danke, Jesus, dass du jeden Menschen liebst und in jedem Menschen einen großen Wert siehst. Danke, Herr, dass du unserem Leben einen Sinn geben kannst und willst. Jesus, schenk uns die Freiheit, Ja dazu zu sagen, zu diesem Angebot. Jesus, wir wollen sagen, ja, komm rein in all diese Lebensbereiche, in alles, was uns gerade beschäftigt. Benutze das. Hilf uns, Herr, auch mal vom Steuer wegzugehen und dir das Steuer zu überlassen. Danke, Herr, dass du verlässlich bist. Ja, Herr, lass einfach diese Worte die nächsten Tage noch ein bisschen nachwirken, dass wir darüber nachdenken und sehen, wie gut du es eigentlich mit uns meinst. Hab Dank, Herr. Amen.